Profil Podcasts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatütata, dem Blaulicht-Podcast von Profil. Mein Name ist Edith Meinhardt. Mein Kollege Michael Nikbasch und ich nehmen die traurigen Meldungen über die Frauenmorde der jüngeren Vergangenheit zum Anlass, mit einer Polizistin zu sprechen, die wie kaum eine zweite weiß, wie es hinter den Fassaden der Wohnhäuser zugeht. Wahrscheinlich hat sie schon ziemlich die ganze Palette von dem mitbekommen, was Menschen einander in Beziehungen antun. Wobei einander antun natürlich falsch ist. Täter sind fast immer Männer und die Opfer fast immer Frauen und oder Kinder.
Wir haben eine Polizistin zu Gast, Petra Macho. Sie ist seit 27 Jahren bei der Polizei, wo Einsätze wegen häuslicher Gewalt leider zum dienstlichen Alltag gehören. Vor 5 Jahren ließ sich Petra Macho zur Präventionsbeamtin ausbilden und seither ist sie darauf spezialisiert, das Schlimmste im Idealfall zu verhindern. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten eine Serie von erschütternden Frauenmorden erlebt. Die Täter stammen zu 90% aus dem Familien- und Bekanntenkreis. Es geht um Besitzdenken, es geht um Frauenhass, Eifersucht, Rache, gekränkte Ehre, wenn Männer meinen, das Leben einer Frau, oft die Ex-Partnerin, einfach auslöschen zu dürfen. Am 12. Mai dieses Jahres lag in einer Wohnung in Wien-Simmering eine tote 36-jährige Frau. Die Leiche wies Verletzungen nach stumpfer Gewalteinwirkung auf und die genaue Todesursache steht noch nicht fest, aber verdächtig ist ihr Mann. Eine Woche davor fand die Polizei 2 Frauen in Wals-Sietzenheim in Salzburg. Ein 51-jähriger Mann hatte seine Lebensgefährtin und deren Mutter erschossen. So zumindest die Verdachtslage. Am 29. April schoss ein als Bierwirt bekannt gewordener Wiener auf seine 35-jährige Ex-Freundin. Sie erlag ihren Verletzungen im Spital. Auch hier natürlich Unschuldsvermutung. Am 22. April fand man die Leiche einer 64-jährigen Frau, die mit Hammer und Messer umgebracht worden war. Verdächtig ist ihr Mann. Und am 21. März erstach in Salzburg ein 26-Jähriger seine 22-jährige Ehefrau. Und das Verlesen dieser Liste allein ist schon beklemmend genug. Es könnte jetzt natürlich noch lang weitergehen. Frau Macho, wie geht's Ihnen als Polizistin, wenn Sie das hören und lesen?
Naja, natürlich nicht gut, sondern wie jeden anderen Menschen, sage ich mal. Ich bin genauso hinter meiner Fassade als Polizist. Besteckt auch eine Frau, die ja ganz normal im Leben steht und macht mich natürlich nicht glücklich, wenn ich das jeden Tag oder in der Zeitung lesen muss oder in den Medien mitbekomme, was los ist, dass wieder eine Frau umgebracht worden ist. Ja, schlimm, sage ich mal. Ne?
Bevor ein Mann gewalttätig wird, ist ja meistens schon viel passiert. Ich lese vielleicht mal kurz vor, dass allein im Vorjahr gab es österreichweit 11.600 Betretungs- und Annäherungsverbote und fast 10.000 Wegweisungen. Und da kommen Sie jetzt als Präventionsbeamtin auch ins Spiel. Ich weiß, es ist eine unmögliche Frage, aber glauben Sie, haben Sie schon einmal einen Mord verhindert?
Ja, schwer zu sagen, aber ich kann mir das eigentlich schon vorstellen. Ja. Also es kann gut sein. Ich habe schon sehr oft eben von den Frauen, die sich bedankt haben bei mir, dass sie mir geholfen haben und dass sie ihnen die Augen ein bisschen geöffnet haben und so. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es vielleicht schon mal passiert ist. Ja, ich bin noch in der, weiß ich noch mal, glücklichen Lage dazu sagen kann, dass ich noch keinen Vorfall in meiner Arbeit gehabt habe, wo eine Frau dann umgebracht wurde. Bei meinen Vorgängern war das nicht der Fall. Also die haben das sehr wohl auch schon gehabt und ich stelle mir das, mag man es gar nicht vorstellen, wie man sich da fühlt, wenn man jemanden berät und erfährt vielleicht eine Woche später, dass die Frau umgebracht worden ist. Also
wenn man sich denkt, man hätte es vielleicht verhindern können oder man sich fragt, was man noch machen hätte können.
Die Frage wird man sich sicher stellen, aber verhindern, das ist, glaube ich, schwer, weil der, der es wirklich macht, das ist nicht der, der es großartig vorher ankündigt. Ja, so wie man es bei diesen ganzen Hilferufenden, die sagen, ich bringe mich um oder so, die machen es im Endeffekt normalerweise nicht. Aber die, die es wirklich vorhaben, die sagen es nicht. Also da kriegen wir es nicht mit.
Wann wird eine Präventionsbeamtin gerufen?
Bei jedem Fall von häuslicher Gewalt, das heißt, wenn schon eine Strafrechtsanzeige erstattet wurde, wo ein Betretungsverbot ausgesprochen wurde, Betretungs- und Annäherungsverbot heißt das jetzt, ist aber keine Voraussetzung ein Strafrechtsdelikt, weil auch wenn psychischer Druck auf das Opfer ausgeübt wird, wird ein Betretungsverbot verhängt, da ist zwingend kein Strafrechtsdelikt dafür erforderlich und auch da schreite ich ein und spreche mit den Beteiligten. Ich rede aber auch mit den Leuten, es kommen Leute auf mich zu oder rufen mich an oder kommen in die Polizeiinspektion und sagen, sie haben Probleme mit ihrem Mann. Es gibt vielleicht Streitschlichtungen, wo die Polizei hingerufen wird. Da liegt auch noch kein Strafrechtstatbestand vor. Und da bei Streitschlichtungen rede ich auch mit beiden Beteiligten, weil ich mir denke, da kann man vielleicht ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhindern, eine Gewalt in der Privatsphäre. Ja. Und normale Beratungen nebenbei, wenn sich eine Frau getrennt hat und die wird dann gestalkt vielleicht, also leicht gestalkt oder viel, je nachdem, die Bandbreite ist ja recht groß, mache ich auch Beratungen mit beiden. Ja.
Jetzt hat die Kollegin Meinert ja gerade tausende von Betretungs- und Annäherungsverboten, tausende von Wegweisungen angesprochen. Ich gehe davon aus, sie sind gut beschäftigt.
Tja, Fahrt wird man nicht, ja. Das ist richtig, ja. Das können wir schon sagen, ja.
Wie viele Gespräche führt man mit einem Paar? Ich nehme an, es geht natürlich dann immer um beide Seiten.
Genau, die Gespräche sind jetzt aber unabhängig voneinander. So Mediationen mache ich eigentlich in der Regel nicht. Es ist schon mal vorgekommen, nur da ist manchmal nicht wirklich viel Erfolg, weil sich die dann gegenseitig beflegeln, beschuldigen und anschreien. Da kannst dann als Polizist nicht wirklich viel ausmachen. Also ich führe die Gespräche eigentlich fast immer nur getrennt durch. Und ja, ich bin nicht unterbeschäftigt. Ich kann, das ist, bei uns ist das immer so wellenartig bei der Polizei. Man kann nie sagen, aha, zu der Zeit ist es mehr und zu der ist es weniger und an dem Wochentag ist es mehr und dort ist weniger. Nein, das gibt's nicht. Also es ist mal ein paar Tage, Wochen Ruhe, dann ist wieder sehr viel. Es ist immer ein Auf und Ab.
Was reden Sie mit den Opfern und was mit den Tätern?
Die Opfergespräche nennt man Opferkontaktgespräche. Da wird einmal der Vorfall ein bisschen aufgearbeitet, beziehungsweise lasse ich mal schildern, was genau passiert ist. Die Frauen, ich habe ja vorab nur die Amtsvermerke und die Einvernahmen, eben, die ich mir durchlese und mir dann Notizen mache, was ich mit besprechen soll. Und dann frage ich eben, was genau passiert ist. Ich frage über die Vergangenheit natürlich sehr viel, das ist bei mir auch sehr wichtig, ob eben eine fortgesetzte Belästigung noch dabei, eine fortgesetzte Gewaltanwendung dabei, weil die Frau schon jahrelang geschlagen wurde. Kommt ja oft vor, dass die in der Ersteinvernahme also einen Stress noch haben und komplett fertig sind, da alle was vergessen oder nicht alles sagen. Das probiere ich dann noch ein bisschen aufzuarbeiten. Kann dann durchaus sein, dass dann noch ein Strafrechtsdelikt dazukommt, dass ich dann meinen Kollegen weitergebe, dem Kriminalsachbearbeiter, der den Strafrechtsrat bearbeitet oder auch fallweise selbst dazu schreibt.
Das ist übrigens eine Kritik, die man oft hört von Gewaltschutzexperten, dass sich die Polizei oft mit dem begnügt, was Opfer, die ja in dem Moment der ersten Aussage geschockt sind, von sich aus preisgeben. Und das ist oft nicht viel, weil wenn die Frau nur froh ist, überlebt zu haben, dann sagt sie, na, war eh nichts. Ja. Und dann gibt es aber noch eine ganze Vorgeschichte an Gewalt. Wie merken Sie, dass die noch nicht am Tisch ist, dass Sie dann auch nachfragen sollten? Und warum machen das die Kollegen manchmal nicht?
Meine Kollegen kommen zu dem Vorfall und müssen sich, wir befragen jetzt einmal Täter und Opfer getrennt voneinander. Das ist schon mal ein Punkt, der gar nicht so lustig ist, sage ich mal, wenn man da in andere Räume gehen muss und dann teilweise alleine natürlich mit der Frau oder mit dem Mann in dem Raum steht. Dann kommt man zusammen, dann redet man sich zusammen, was hat der gesagt, was hat der gesagt. Okay, liegen die Voraussetzungen für ein Betretungs- und Annäherungsverbot vor? Ja, dann müssen wir das machen. Das entscheiden die Kollegen vor Ort. Da gibt's in manchen Kulturkreisen Schreiereien, Dobereien, viel Familie, wo da der Kopf steht und du nicht weißt mehr, was du machen sollst, wem sollst was glauben. Wir müssen das entscheiden, wer ist der Böse, wen muss ich wegweisen. Ja? Und das ist passiert innerhalb von Minuten. Das ist nicht leicht. Ja? Mhm. Und dann muss man natürlich die Frau, also meistens ist die Frau, sage ich mal, ich habe aber auch viele, ich habe auch Gefährderinnen. Ja? Also es ist nicht nur so, dass immer Frauen die Opfer sind, sondern es gibt auch Frauen, die Aggressoren sind, ja. Aber das Opfer wird dann mitgenommen zur Polizeiinspektion, um eine Einvernahme zu machen, weil in dem, was die Frau hier angibt, wenn da zum Beispiel gefährliche Drohungen vorliegen, dann müssen wir den Generalstaatsanwalt anrufen Und der braucht aber dazu eine Einvernahme von der Frau, dass er weiß, was ist passiert. Mache ich eine sofortige Vernehmung, dass ich gleich eine Einvernahme mit dem Gefährder machen muss oder sogar eine Festnahmeanordnung. Das kommt alles da, lest er alles aus dieser Einvernahme raus, beziehungsweise aus den Informationen, die er von uns bekommt. Ja. Mhm. Der Staatsanwalt ist auch bei Telefon und muss dann sagen, okay, den können wir, der ist nicht, vielleicht nicht so gefährlich, den können wir später zu einer Einvernahme laden oder der muss sofort da bleiben, Einvernahme genacht werden oder Festnahme. Ja, das ist sehr schwierig. Ne? Mhm. Und deswegen verstehe, dass die Frauen nervös sind und fertig teilweise, aber man muss halt da Einfühlungsvermögen zeigen und meine Kollegen, die Einvernahme machen, ich meine, die machen das auch nicht zum ersten Mal, die sind da schon geschult und wissen, da braucht man ein bisschen Zeit, da braucht man ein bisschen Einfühlungsvermögen, da macht man manchmal vielleicht ein paar Pausen. Das dauert alles sehr lang, so ein Gewalt in der Familie. Ja. So eine Aufnahme dauert sicher 3 Stunden maximal, ja, dass man das alles schreibt. Das heißt, da sitzen Frauen manchmal 5 Stunden bei uns zu jeder Tages- und Nachtzeit, die schon extrem müde sind, fertig, aber es muss gemacht werden. Ja.
Jetzt sind die Beamten, die Streife fahren und solche Fälle im Zweifelsfall auch mit aufnehmen müssen, da jetzt extra sensibilisiert und geschult, weil eine Frau in einer Extremsituation zu befragen ist natürlich herausfordernd, wenn sie gerade Opfer einer Gewalttat wurde. Oder ich nehme an, es wird nicht genug Kapazitäten geben, dass dann zum Beispiel immer weibliche Beamte mit dabei sind. Das kann man sich nicht aussuchen bei der Amtshandlung.
Die Frau wird in der Regel gefragt, ob sie von einer weiblichen Person einvernommen werden will, was bei so Sexualdelikten meistens der Fall ist, dass ihnen lieber ist, dass es eine Frau macht. Aber meistens ist das den Frauen eigentlich egal, auch wenn die Männer die Einvernahmen machen. Ja.
Sie haben es mit Männern zu tun, die Frauen schlagen.
Vermehrt, sage ich mal,
sicher. Wir können das gerne umgekehrt dann auch zu den Frauen sagen. Ja. Was sagen die, wenn sie mit denen reden? Was hören
die
sie
da? Die sind bei mir Unschuldslämmchen, sage ich mal. Also
immer.
Eigentlich, fast immer. Ganz, ganz wenige Männer geben wirklich zu, dass sie der Frau geschlagen haben, eine Watschen gegeben haben oder was, aber in der Regel sagen die, ich habe noch nie in meinem Leben meine Frau und meine Kinder geschlagen, wo man aber von Frauenkindern, die man befragt hat, weiß, das geht seit Jahren, Jahrzehnten oder sonstiges. Ja, es ist schwierig, weil ich soll dann eine präventive Rechtsaufklärung, eine Normverdeutlichung machen, man muss dann so pathetisch herumreden, weil er ja sagt, er hat nichts gemacht. Und dann muss ich sagen, ja, aber ich muss Ihnen sagen, dass wenn Sie das, dann wissen Sie eh, was auf Sie zukommt. Schwierig, ne? Versuch schon ein bisschen da herauszukitzeln und ob es ihn provoziert hat oder. Und ich sage Ihnen dann, ja, aber deine Frau und deine Kinder, vor allem Kinder, die sagen meistens die Wahrheit. Die Kinder sagen, sie werden geschlagen. Wie können sie zu mir sagen, sie haben noch nie jemand geschlagen? Ne? Aber die beharren da drauf und das ist sehr schwierig.
Verzeihung. Mhm. Das macht die Prävention natürlich besonders herausfordernd, wenn die, mit denen sie zu tun haben, das so rundheraus ablehnen als Tatsache und sagen, das findet einfach nicht statt.
Genau. Ja, das stimmt nicht, die Frau lügt. Ich habe noch nie jemanden geschlagen. Wir haben diskutiert, wir haben geschubst vielleicht ein bisschen. Aber geschlagen habe ich sie nicht. Da kann es doch kommen mit, wir machen natürlich Lichtbilder von den Verletzungen. Wie stellen Sie es, warum hat die Frau jetzt auf einmal ein blaues Auge? Ja, da muss sie gestürzt sein. Das weiß ich nicht, von mir war das nicht.
Es heißt ja oft, dass gerade die gefährlichsten Täter der Polizei gegenüber recht kooperativ, recht freundlich sind und sowieso nie was gemacht haben. Wie merken Sie denn, dass das ein Hochrisikofall sein könnte?
Indem man halt Frauen befragt und ein bisschen vom Gespür her und von der Routine merkt man das. Ne? Aber wie gesagt, bei mir alle lammfromm, alle sitzen dort wie Schuljungen und freundlich, höflich, nett. Nämlich auch in Kulturkreisen, wo man sich denkt, na, ob der jetzt wirklich so gerne mit einer Frau spricht, aber noch nie in meinem Leben ein Problem gehabt, wirklich noch nie. Mhm. Es war immer ein normales, kooperatives Gespräch. Ja.
Und wie ist es denn, wenn eine Wegweisung ausgesprochen wird? Weil das ist, glaube ich, jetzt, ich mich zu erinnern, dass das auch, wie das bei uns eingeführt wurde, eine sehr große Debatte war, dass die Männer gesagt haben, die Wohnung ja oft besitzen oder das Haus. Warum soll ich gehen? Soll sie ins Frauenhaus gehen?
Ja.
Hören Sie das jetzt auch noch und vielleicht in bestimmten Kulturkreisen vermehrt?
Ja, das kommt gar nicht auf den Kulturkreis an, das höre ich schon sehr oft. Ja. Warum muss ich gehen und so? Und dann erkläre ich ihnen halt, dass meine Kollegen auf der Straße das entscheiden müssen und den Aggressor wegweisen müssen, sich an beide Seiten anhören müssen und dann entscheiden, okay, wenn die Frau jetzt Kinder daheim hat, dann gibt es dann in der Regel eh keine Diskussionen, dann wird sie in der Wohnung bleiben. Das Opfer bleibt in der Wohnung, der Täter muss gehen. Und dann sagt er natürlich, ich zahle die ganze Wohnung, ich stelle die Zahlungen ein, aber so ist es auch nicht. Ja. Es muss schon weiter rennen, die Zahlungen, und man kann nicht einfach aufhören. Aber meistens, es kommt auch oft vor, wenn sie dann gehen, dass sie die Bankomatkarte mitnehmen und es ist alles dann schwierig. Dann hat die Frau wieder keinen Groschen Geld. Ja, dann muss man halt schauen, dass man die irgendwo andockt, dass die irgendwo Unterstützung kriegt. Ja.
Sie haben es vorher erwähnt, Verzeihung der Vollständigkeit halber. Es gibt auch Fälle, wo sich Gewalt gegen Männer richtet. Gibt es da jetzt, abgesehen von, quasi das von der Gewalt, vom Gewaltantun an sich, gibt es da irgendwelche spezifischen Unterschiede?
Das ist schwer zu sagen. Bei einem Mann ist es so, ein Mann macht eigentlich keine Anzeige. Ja? Also das ist schon sehr, sehr selten. Also ich erfahre oft, dass der sagt, ja, aber die hat mich auch gekratzt, geschlagen, sonstiges, aber ja, ich will das nicht anzeigen. Die Männer, das ist also der starke Mann, und wie schaut das aus, wenn ich da jetzt die Frau anzeige, da komme ich wie ein Weichei rüber. Also die machen selten eine Anzeige, aber ja, es gibt durchaus auch einige Frauen, die Aggressor sind und wo sich es wiederholt, und ja.
Gibt es da ähnliche Muster, weil in Gewaltbeziehungen gibt es ja auch oft ein ökonomisches oder sonstiges Abhängigkeitsverhältnis. Die Frau hat vielleicht keinen Aufenthaltstitel oder kann nicht gut Deutsch oder ist wirtschaftlich abhängig. Gibt es das im umgekehrten Fall, wenn die Frau der Aggressor ist, auch?
Ja, das kann auch passieren. Da geht es meistens um so Visumgeschichten oder so, vielleicht bei ausländischen Mitbürgern. Dass man dann halt hört, ja, die hat mich nur, da war man nur wegen meinem, dass ich mein Visum gekriegt habe und so. Diese Vorwürfe höre ich oft, ja, das gibt es schon. Ja. Halt Ausnutzen quasi, dass ich mal nach Österreich komme und dann ein Visum kriege, weil ich eben Familienangehöriger bin. Und, ja.
So in Fällen, wo die Frau der Aggressor ist, kommt das vor?
Gibt es auch, ja. Aber das ist beidseitig, Mann und Frau.
Zurück zu Femiziden. Wenn es wieder passiert ist, dann erfahren wir, dass es mal hat es eine Vorgeschichte gegeben und mal hat es keine gegeben. Aber gemeint ist natürlich immer eine behördliche Vorgeschichte, weil ich gehe jetzt davon aus, dass jeder Femizid eine Vorgeschichte hat, auch wenn man sie nicht immer kennt, oder? Mhm. Sowas passiert nicht einfach von einem Tag auf den anderen. Oder wie erleben Sie diese...
Also bei mir gibt es eigentlich fast immer Vorgeschichte, ja. Also das ist nicht die... ja. Oder jetzt nicht gar nicht Femizid, aber auch normal bei den Fällen gibt es nicht einfach zuerst einmal eine Watschen. Also das war schon vorher. Da hat es schon eine zweite Chance gegeben von der Frau und eine dritte und eine vierte. Die Frauen sind meistens so, dass sie der Familie wegen, die Familie zusammenhalten möchten und nicht möchten, dass die Kinder ohne Vater oder Mutter aufwachsen. Deswegen bleiben sie eben bei den Männern. Es gibt sehr oft Druck von den Familienangehörigen, na geh, na Marco, gib ihm noch eine Chance, er hat noch eine Chance verdient, ihr müsst doch zusammenbleiben. Oder eben auch Abhängigkeitsverhältnis, das ist wirklich sicher ein großes Thema. Ja. Das ist natürlich vermehrt bei ausländischen Mitbürgern, dass die Frau halt für die Kinder da ist, nichts verdient, der Mann für alles aufkommt, die Frau nicht einmal gescheit Deutsch spricht, nicht rauskommt, sich mit niemandem treffen manchmal darf, also eingesperrt wird in der Wohnung. Die hat keine Ahnung über die Gesetzeslage, die kennt niemanden, die ist allein in Wien, die hat keine Verwandten und Bekannten, die hat Angst, weil die Polizei in anderen Ländern nicht so wie bei uns ist, so korrupt oder sonstige Sachen. Ja. Die hat große Angst, überhaupt die Polizei zu rufen. Ja.
Ist das nicht frustrierend, wenn man weiß, dass der einzige Tipp, den man eigentlich haben kann, ist, verlassen Sie Ihren Partner, aber weiß, dass einem das, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht zusteht, diesen Tipp zu geben, und dass es ohnehin aussichtslos wäre, eingedenk der schwierigen Umstände, in denen diese Frauen dann leben?
Ja, ich probiere es halt den Frauen klarzumachen, ihnen vorzuhalten. Ja, ich bin der letzte Mensch, der sagt, es hat nicht jemand eine zweite Chance verdient. Ja, jeder hat eine zweite Chance verdient, aber das sind keine zweiten Chancen, das sind zehnte Chancen. Ja, und ich sage, immer, das ist eine Gewaltspirale, das ist so ein Phänomen, nennt man so. Da ist ein Vorfall, dann ist so eine Honeymoon-Phase, wo alles super und er ist nett und lieb und bemüht sich und macht alles und tut alles und der fällt aber schnell wieder in seine alten Muster zurück. Und das ist, die Spirale wird immer enger und die Gewalt wird eigentlich immer mehr und nicht weniger. Das versuche ich den Frauen halt irgendwie zu erklären und darzustellen. Ne? Und sie kommen dann eigentlich selber drauf, wenn man dann im Gespräch sagt, ja, wirklich, das ist eigentlich weniger. Ich kenne kaum eine, die sagt, das ist weniger geworden. Ne?
Wie gehen Sie damit um als Polizistin, wenn die Frau dann zum 7., 8., 10. Mal zum Mann zurückgeht und Sie sich schon denken können, in einem halben Jahr sitze ich wieder bei ihr?
Habe ich, ja, habe ich.
Solche Fälle gibt
es? Ich könnte sicher sagen, die sind beratungsresistent. Es hat keinen Sinn, dass ich mit ihnen rede. Die können nicht miteinander, nicht ohne einander. Das kommt oft vor. Aber ich bin mir nicht so schade. Ich habe eine Familie, die hat das 10. Betretungsverbot in, ich glaube, 3 oder 4 Jahren. Ich gehe trotzdem jedes Mal wieder hin, weil ich mir denke, vielleicht bewirkt es irgendwann einmal ein Umdenken und vielleicht schafft es die Frau irgendwann einmal doch den Absprung oder will nicht mehr oder ja, oder der Mann beruhigt sich irgendwie. Ich gebe da nicht auf.
Verzeihung, das überrascht mich. Es gibt tatsächlich so wie Serienbetretungsverbote,
ja, die sich über Jahre ziehen. Wiederholungstäter gibt's genug, ja.
Tatsächlich. Mhm. Also das passiert nicht nur einmal, sondern das gibt immer wieder das.
Ja.
Das heißt, da wird auch immer wieder die Polizei dann gerufen, weil wieder ein Zwischenfall war.
Genau.
Und aber bekommen die nicht der Reihe nach dann Strafen ab, landen die nicht irgendwann im Gefängnis? Immer wenn man seine Frau so oft schlägt, dann muss man doch irgendwann aus dem Verkehr gezogen werden, oder?
Schwierig. Staatsanwaltschaften sind da gefragt, aber bei normalen Körperverletzungen kommt es meistens nicht zu Gerichtsverhandlungen.
Also selbst wenn das fortgesetzt passiert, über einen längeren Zeitraum?
Sie entscheiden nicht wir, wir nehmen es auf. Der Staatsanwalt entscheidet, was rauskommt. Ja, also da kann ich gar nichts sagen, wie da die Bestrafungsart ist, aber Wiederholungstäter, ja. Und ganz unterschiedlich. Ne? Manche wirklich kurz hintereinander, manche haben ein Jahr Pause, das kannst du gar nicht so sagen. Manchmal ein paar Jahre Pause.
Das neue Gewaltschutzgesetz, das schreibt ja vor, dass Gefährder 6 Stunden Beratung haben sollen. Da sagen jetzt viele, das ist viel zu wenig, weil die Täter viel länger brauchen, sich zu ändern. Sehen Sie das auch so? Und haben Sie schon einmal einen Mann erlebt, wo Sie sich gedacht haben, das ist ein quasi hoffnungsloser Fall, der sich dann doch geändert hat?
Ja, kriege ich dann nicht mit, weil wenn sich der geändert hat, gibt es keine Anzeige mehr und somit erfahre ich es nicht mehr wirklich. Aber
schade,
ich bin, ja, irgendwie schon, ja. Ich bin aber schon der Meinung, dass es 6 Stunden zu wenig sein wird, weil da braucht es jahrelange Therapie und Männer zu einem Psychologen zu bringen, das schaffst du schon mal von Haus aus nicht leicht. Das ist auch wieder ein Zeichen von Schwäche, ja. Aber es gehört eben jahrelang gearbeitet, weil das sind ja Sachen, die man von der Jugend her aufarbeiten muss. Männer haben sehr oft in ihrer Jugend Gewalt erfahren durch die Eltern oder durch den Vater. Das übertragt sich 1:1. Das gibt er weiter auf seine Kinder, die machen das. Also das kann ich auf jeden Fall bei mir bemerken, dass da oft Gewalt in der Jugend dahinter ist.
Das erzählen die Männer dann auch in den Gesprächen?
Die Männer ja auch, aber die Frauen natürlich. Die frage ich, ob sie wissen, wie die Jugend, die Kindheit von dem Mann war. Und die sagen halt, ja, der Vater war ein Alkoholiker, der Vater hat die Mutter geschlagen oder auch eben die Kinder geschlagen. Das zieht sich schon bei mir oft durch, ja.
Hat eine Gesellschaftsschicht auch ein Milieu, ein Privileg auf diese Form von Gewalt oder zieht sich das quer durch?
Ich kann nur von meinem Bezirk sprechen. Ich bin für 14 und 15 Bezirk zuständig und da sind jetzt, ich sage mal, keine höhergestellten, ich habe eher eigentlich mit der unteren Gesellschaftsschicht zu tun, aber ja, weiß nicht, wird das weiter oben verschleiert oder so, kann ich nicht sagen, aber in meinem Bezirk kannst du eigentlich schon sagen, dass es eher tiefer gestellte Gesellschaftsschichten sind, die solche Probleme haben.
Ich glaube, der 15. Wiener Gemeindebezirk ist der mit dem höchsten Migranten- und Ausländeranteil, also Menschen, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Mhm. Bei Gewalt in der Familie zeigt man ja gern auf Täter aus anderen Kulturen. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ich habe natürlich viele ausländische Täter, aber es ist bei den Österreichern genauso. Ja. Ich meine, sicher, ich würde jetzt sagen, vermehrt sind es wahrscheinlich Ausländer, aber es zieht sich eigentlich komplett durch die Bank durch. Ja. Da sind viel so Alkohol-, Drogensachen dabei auch.
Das sind
Eifersucht, sehr groß, Kontrolle, sehr hoher Faktor. Einfach die Frau oder das umgekehrt auch kontrollieren zu wollen. Das geht jetzt gar nicht nur um die Frauen zu kontrollieren, die Frauen sind auch eifersüchtig auf die Männer, dass die sogar teilweise sogar zugeben bei mir, ja, dass es Eifersucht ist. Und da wird alles kontrolliert, alles angeschaut, das Handy und wo gehst du hin und was machst du? Schick ein Foto, wo du bist und wann kommst du nicht heim nach einer Stunde wie ausgemacht.
Ja. Ich nehme an, da gibt's Parallelen quer durch die Fälle, also was Reaktionsmuster betrifft, was Eifersucht ist, wahrscheinlich tatsächlich ein sehr
Eifersuchtskontrolle ist schon recht hoch angesiedelt bei mir, ja. Das heißt fast überall, ja. Alkohol, weil Alkohol fallen die Hemmungen, da haut man leichter hin dann, da wird man schneller aggressiv, eben der eine macht den Alkohol, wenn der Alkohol trinkt, ist einer wird ruhiger, der andere wird aggressiv, viele bei mir werden halt aggressiv auf den Alkohol und hauen dann hin, weil sie sich nicht mehr zu wissen, nicht mehr weiter wissen.
Was geschieht denn, wenn Sie einen Fall als Hochrisikofall einstufen, oder ist der, wenn Sie ihn bekommen, schon als solcher eingestuft? Und von wem, ja, von wem?
Das Betretungsverbot, das Anhörungsverbot, das von einem Kollegen ausgesprochen wird, wird von einem Juristen geprüft. Und der entscheidet dann einmal, in erster Linie, ist das Betretungsverbot rechtens gewesen oder nicht. Ja, der bestätigt das sozusagen. Und wenn ich dann meine Gespräche führe und meine, da ist schon ein Gefährlichkeitsfaktor dabei, dann rede ich mit meinem Juristen, der heißt bei uns Sicherheitshauptreferent, rede ich mit zusammen und sage, der ruft dauernd an, der steht immer da. Vielleicht wäre da schon andere Maßnahmen auch zu treffen. Und diese Maßnahmen reichen dann von telefonischen Kontakt, dass man das Opfer anruft, vielleicht täglich, wie es ihm geht, dass man einmal täglich persönlich vorbei oder mehrmals täglich, das je nachdem, vorbeifährt und schaut, anklopft, wie geht's ihnen. Wir haben auch schon gehabt, dass die Frauen begleitet werden, jeden Tag in der Früh von der Wohnung zum Kindergarten, weil eben der Gefährder immer auf der Straße gestanden ist und die beobachtet hat oder reden wollte mit ihr. Es gibt dann eben die Möglichkeit, dass die Frau in ein Frauenhaus geht, wenn sie so gefährdet ist, weil dort erfährt der Gefährder die Adresse nicht. Und gibt aber auch Hochrisikofälle mit Zeugenschutzprogrammen, Wohnsitzwechsel, das gibt's alles, aber das ist dann schon wieder eine andere, höhere Schiene, sage ich mal.
Wie oft sind denn bei häuslicher Gewalt Kinder auch betroffen und reden Sie mit ihnen auch?
Ja, kommt darauf an, wie alt die Kinder sind, das muss ich dann abschätzen ein bisschen. Die Kinder sind vor allem bei den ausländischen Mitbürgern natürlich die super Deutsch sprechen. Die kann man natürlich gut auch fragen, weil wenn die Eltern oder die Mutter manchmal verschlossen ist, kann man schon auch, wenn die Kinder älter sind, fragen, wie hast du das gesehen? Hast du das gesehen, wie der Papa die Mama geschlagen hat und hat er dich geschlagen? Mache ich schon, dass ich mit Kindern rede, ja. Aber wenn Einvernahmen von Kindern, da gibt es eine spezielle Gruppe bei uns, die machen so Videoeinvernahmen mit Kindern, also richtige Einvernahmen zu Strafrechtsdelikten machen nicht wir, sondern macht eine spezialisierte Gruppe, die das alles dann auswertet und uns das dann schickt.
Sie blicken tief in die menschliche Seele. Was machen Sie, um da wieder rauszukommen?
Ja, sicher mit meinen Kollegen reden. Aber das ist, ja, man darf das nicht so nah an sich ranlassen, weil sonst ist man fertig. Ja? Weil ich habe eigentlich nichts anderes zu tun. Das ist meine Hauptaufgabe. Ich habe aber damit eigentlich bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Also bin ich vielleicht so eine Rossnatur oder weiß ich nicht, dass ich das, wenn ich beim Dienst rausgehe, ablege. Aber das ist auch nicht immer, weil öfters kann es auch vorkommen, dass mich meine Kollegen in der Freizeit anrufen und sagen, das und das ist passiert, was könnte man da machen oder was sagst du? Da stehe ich Ihnen noch mit Rat und Tat natürlich zur Seite.
Wie ist das eigentlich als junge Polizistin, wie Sie vor 27 Jahren angefangen haben? Da waren ja immer wieder Einsätze wegen häuslicher Gewalt dann auch üblich, nehme ich an. Sind das Einsätze, die man fürchtet, die man eher nicht mag als Polizistin?
Nein, das ist meine Aufgabe, das muss ich machen. Aber ich meine, vor so 27 Jahren, wie ich angefangen habe, war das natürlich weit nicht so viele Einsätze, ja, mit häuslicher Gewalt. Also das hat sich schon in den Jahren entwickelt, aber es ist ein Einsatz wie jeder andere. Natürlich ist es ein Einsatz, der länger dauert und wo man länger dabei sitzt, aber ja, es ist viel Schreibarbeit, aber jetzt nicht, dass ich sage, es ist hochkompliziert oder so.
Aber gibt es da nicht so Einsätze, die man eher nicht so mag und sagt, oh je, schon wieder?
Bei mir nicht. Also, nein, kann ich nicht sagen. Natürlich, es gibt schon unangenehme Sachen, irgendwelche total Betrunkenen, die keinen Abstand halten können. Aber wie gesagt, da muss man sich durchsetzen und das nimmt man so, wie es kommt.
Das heißt, Sie werden tatsächlich auch zum Tatort gerufen und kommen nicht möglicherweise ein paar Tage später, wenn es dann darum geht, geordnete.
Ja, ja. Nein, ich nicht. Ich bin auf der Straße bin ich nicht tätig, sondern ich bekomme ein Mail, dass das Betretungs- und Anhängungsverbot ausgesprochen wurde und ich lese mich in den Akt ein und es kann auch passieren, dass ich zufällig im Dienst bin, wenn ein Betretungsverbot ist und die bringen die Frau, dann mache ich das Beratungsgespräch sofort. Ja, kommt auch oft vor.
Was, das heißt, Sie kommen angemeldet?
Nein, aber die Kollegen nehmen die Frau mit eben, weil ein Betretungsverbot ausgesprochen wurde und ich habe gerade zufällig Dienst. Dann machen die Einvernahme mit der Frau und wenn die fertig sind, dann lese ich mir das alles durch und dann sage ich der Frau, ob sie noch ein paar Minuten Zeit hat, weil ich möchte mit ihr gleich sprechen.
Aber es kommt vor, dass Sie angemeldete Termine bei Leuten oder Befragungen bei Leuten daheim machen, die sind betrunken?
Wann?
Also wenn Sie kommen als Polizistin, ich meine, Sie rufen mich an und sagen, ich komme morgen
also
vorbei.
Nein, das sind die nicht betrunken.
Nicht, okay.
Nein, ich glaube, wir haben jetzt vorhin von Ihrer Zeit, als Sie normale Polizistin waren, geredet.
Ja, alles klar. Okay, das hat mir jetzt vergessen.
Das sind Einsätze, wo du denkst, man ist schon wieder sturzbesoffen und das ist halt schwierig, mit jemandem darüber zu diskutieren, weil das hat immer dasselbe. Und, ja.
Aber das heißt, Sie kennen beide Seiten. Sie waren
ganz genau, ja. Ich bin 20 Jahre effektiv am Funkwagen gefahren. Also es hat nichts gegeben, was ich nicht gesehen habe. Und dann habe ich mich eben entschieden, dass ich dann ruhiger treten kann man gar nicht sagen, weil es ist genauso viel, wenn nicht mehr, für mich zu tun. Ja.
Warum hat Sie gerade dieser Bereich beruflich gereizt?
Ja, ich hab Prävention immer schon nebenbei gemacht. Also ich hab Seniorenprävention gemacht, habe ich Vorträge bei Senioren gehalten, so Verhaltenstipps und so. Ich war beim Messen und habe dort so Eigentumsprävention, das heißt Wohnungen und Türen und Fenstern, Beratungen eben nach Einbrüchen. Da sind Leute zu mir gekommen, ich hab Verkehrserziehung gemacht mit den Kindern, also es hat mich immer schon interessiert und früher war es sicher auch so, die Junge zu Jungen hat mir gesagt, du machst das jetzt und da bin ich so reingerutscht in das Ganze, ja. Und dann war schon, das machen nicht viele Polizisten bei uns und dann war schon absehbar, mein Kollege geht in Pension und dann bin ich dann schon hingeschult worden, dass ich dann eben seine Arbeit übernehme und das dann weiterführe.
Tragen Sie Uniformen, wenn Sie den Job machen und macht es einen Unterschied, wenn Sie einem Gefährder gegenüber sitzen?
Ich trage keine Uniform, weil ich aus meiner Erfahrung sagen kann, dass man leichter mit jemandem redet, der nicht in Uniform ist. Ja. Der hat meistens Angst vor der Polizei oder da traut man sich nicht so und da kommt ein bisschen was Kumpelhafteres rüber, wenn man nicht in Uniform ist. Also es redet sich meiner Meinung nach leichter. Man kann mehr rauskitzeln aus den Leuten und ja, ich habe schon... Bin da schon mehr ein bisschen der Kumpeltyp, weil die sind am Anfang immer verschlossen und du denkst dann, boah, das wird schwierig, aber die reden dann wie ein Wasserfall, Männer und Frauen, ja. Das gibt sich dann in einem Gespräch und die sehen dann, die will mir wirklich helfen und die interessiert sind, die will meine Geschichte hören und da kann ich was loswerden und bei den Männern eigentlich auch genauso, ja. Die sagen natürlich, es können ja auch immer zwei dazu, ja. Es ist ja auch immer nicht nur die Frau schuld oder nur der Mann, sondern das sind jahrelang ja wahrscheinlich Eheprobleme, Beziehungsstreitigkeiten, wo man sagt, naja, das sind beide nicht wirklich unschuldig an der Geschichte.
Als Präventionsbeamtin machen Sie eine Arbeit, die man eigentlich nicht messen kann. Das ist ja mit, glaube ich, ein Grund, warum sie nicht so beliebt ist. Und zweitens, wo Sie immer wieder an die Grenzen dessen stoßen, was Polizisten tun können. Also Sie sind ja jetzt nicht eine Psychologin oder Sozialarbeiterin. Nein. Wo endet denn Ihre Macht? Was ist so ein Moment, wo Sie sich denken, da kann ich jetzt nicht weiter?
ja, schwierig, eben bei irgendwelchen, ja, ich habe auch nicht immer Lösungen parat. Ja, ich bin doch eher die, die versucht, irgendwelche Tipps zu geben, irgendwie zu vernetzen und denen begreiflich zu machen, wo, was ist schlecht, was kann man verbessern, aber es ist schwierig zu sagen. Ich bin halt auch im Endeffekt auf die Staatsanwaltschaft angewiesen, die das vollzieht alles. Die Polizei nimmt das auf, die erhebt, die schreibt, aber verurteilen so Staatsanwaltschaften und ja.
Bei einem Autounfall, da rücken ja Sachverständige an, da wird oft jeder Lacksplitter untersucht und die Bremsspuren werden vermessen. Bei häuslicher Gewalt stellt die Staatsanwaltschaft relativ oft ein, ohne wirklich die ganz klassische Ermittlungsarbeit zu machen, also ohne Handys zu beschlagnahmen, ohne Täteropfer zu befragen. Da ärgert Sie das?
Nein, sage ich mal. Es ist halt für mich schwierig, die Frau zu bestärken, eine Anzeige zu machen und das dann so weit zu haben, dass sie es macht. Und wenn da nichts rauskommt, ist für mich schwierig. Wie soll ich, mit was soll ich hier da kommen? Wenn sie zu mir sagt, was bringt denn das alles, was ich gemacht habe? Es ist eh eingestellt worden. Ne? Aber wie gesagt, das ist nicht meine Aufgabe. Ich versuche es halt weiter und weiter und jetzt unabhängig vom Strafrechtsdelikt und ich versuche halt da in meine Betreuung und meine Beratung da was einfließen zu lassen, aber ja, super ist natürlich nicht zu argumentieren für mich, wenn dann alle Verfahren eingestellt werden oder einige.
Aber das ist eine Kritik, die auch Gewaltschutzexperten äußern, also die sagen, auch die Richter, die könnten viel öfter eine Maßnahme verfügen, also den Täter, den Gefährder zum Beispiel zu einer Therapie, einem Anti-Gewalt-Training verdonnen und das machen sie extrem selten und es wird so oft eingestellt. Also das, ich verstehe, dass Sie als Polizistin das jetzt nicht unbedingt kritisieren können, aber das ist eine Kritik, die man eigentlich von allen Seiten hört. Und
ja, Anti-Gewalt-Trainings finde ich schon eine gute Sache, sage ich mal, und gehören sicher öfters eingesetzt, aber ja, der lässt eigentlich auch nur den Akt. Ne? Der ist nicht dabei, der bekommt das von uns aufbearbeitet, lässt sich das durch und muss auch entscheiden, ist da was dran, ist da nichts dran. Dann kommt es auch dazu mit einstweiligen Verfügungen, ne? Werden die beantragt, werden die nicht beantragt. Wenn man die nicht beantragt, dann kann man mutmaßen, naja, dann will sich die Frau wieder versöhnen, weil sonst hätte sie es beantragt, dass es weitergeführt wird, eben dieses Wegweisungsbetretungsverbot. Ich möchte, es ist auch keine einfache Arbeit, eine Staatsanwaltschaft. Also tauschen möchte ich auch nicht, auf keinen Fall. Weil ich bin mir nichts dabei und kann mit den Leuten reden, der kann das nicht. Ja, gut, okay, bei einer Gerichtsverhandlung.
Eigentlich schon, der könnte Zeugen befragen lassen, der könnte Handys auslesen lassen.
Das machen, ja, die schicken das an uns und die Polizei und es kommen oft Anordnungen von der Staatsanwaltschaft und dann wird das von uns gemacht, ja.
Sie haben gesagt, Sie bemühen sich das natürlich, das nicht allzu nah an sich heranzulassen, vollkommen verständlich, es ist Ihr Beruf. Aber es wird Sie wahrscheinlich nicht ganz kalt lassen, oder? Wenn Sie dann erfahren, dass eine Frau wieder zurückgegangen ist, Sie haben viele Gründe geschildert, warum das teilweise eben sehr kompliziert ist. Wie geht es Ihnen da? Wenn Sie Stunden um Stunden verbracht haben, beim Versuch da quasi für bessere Verhältnisse zu sorgen und es.
Ja, es ist. Es kommt sehr oft vor, also ich habe damit leben gelernt, sage ich mal, ja, dass sie ihm wieder verziehen hat oder umgekehrt er ihr verziehen hat. Ja, ich kann es nicht ändern. Ja. Ich bemühe mich, die Pro und Kontras ein bisschen durchzusprechen, zu beraten, zu vernetzen halt und schauen, dass sie mit den Opfereinrichtungen reden und die vielleicht noch was rauskitzeln können aus ihnen, aber die Endentscheidung liegt bei der Frau. Damit muss ich leben und dann rede ich das nächste Mal wieder mit ihr, wenn sie ist. Und sage, schau, es ist nicht weniger geworden, es ist wieder mehr. Wir wollen es nicht einmal in Ruhe in dich hinsetzen, nachdenken, wie soll mein Leben weitergehen? Ich sage dann immer, Kinder sind keine Basis dafür, dass ich mit meinem Mann zusammenbleiben muss, wenn es nicht funktioniert. Sind es nicht. Ja? Es gibt 100.000 Patchwork-Familien, wo das gut geht und das kann man auch hinbringen. Ja? Ich muss nicht bei jemandem bleiben, den ich nicht liebe, was häufig vorkommt. Ja. Das hört, sage ich, wenn ich frage die Frauen, haben sie noch Gefühle für ihren Mann? Und da wird nicht oft ja gesagt.
Haben Sie gerade mit den Frauen dann teilweise noch über den eigentlichen Fall hinaus Kontakt? Melden die sich oder ist das...
Eigentlich eher so, dass die dann halt glauben, ich bin ihr persönlicher Ansprechpartner, wenn sie irgendwelche anderen Probleme haben und mich dann anrufen. Das kommt schon vor, wenn ich ihnen dann sage, bitte, ich bin Präventionsbeamtin, bitte auf eine Polizeiinspektion gehen und dort eine Anzeige erstatten oder dort das vorbringen, das ist nicht mein Aufgabengebiet. Aber die haben halt dann so ein Vertrauen und ja, ich werde dann rede dann an meinen Kollegen und sage, so und so schaut es aus, bitte könntest du das aufnehmen, aber kommt vor, ja.
Die Täterseite ruft Sie wahrscheinlich nicht an, wenn sie nach Rat und Tat sucht. Eher nicht, nehme ich an.
Wenig, aber gibt es auch. Gibt es auch, ja, gibt es auch. Die schicken mir dann Fotos, schauen, ich bin mit meiner Frau wieder zusammen und ich sage dann, ja, gratuliere schön, aber hat mit mir nichts zu tun mehr, wenn sie glücklich seid, soll es so sein.
Haben Sie denn schon mal gewalttätige Männer erlebt, wo Sie sagen könnten, ja, die haben sich wirklich geändert?
Wie gesagt, das kann ich nicht sagen, weil wenn ich nichts mehr von ihnen höre, dann kann es zwei Sachen sein. Entweder hat er sich geändert oder die Frau hat resigniert und macht keine Anzeige mehr. Ne? Mehr Spielmöglichkeit gibt es da eigentlich nicht. Ne? Das erfahre ich eigentlich nicht, ne? Wenn sich keiner bei mir meldet mehr.
Hatten Sie eigentlich schon Fälle, wo ein gewalttätiger Mann zum Beispiel quasi mehrere Opfer oder mehrere Beziehungen hat, wo jeweils Gewalt passiert ist, ja, und Sie treffen immer wieder den?
Ja. Vor allem, wenn ich recherchiere im Computer und so, dann sehe ich das. Ne? Dann sehe ich, da ist auch ein Betretungsverbot und dann schaue ich, okay, das war ja die vorige Freundin und dann war es die vorige auch. Also da gibt es schon ein gewisses Bild, sage ich mal. Ja. Wenn man einmal hinhaut, hat man offensichtlich dann öfters hin. Ne? Es kommt ja auch ganz oft vor, dass Frauen einen gewalttätigen Ex-Freund gehabt haben und der nächste ist wieder gewalttätig. Wo ich mir immer denke, wie gibt's das? Warum? Warum hat die irgendeine Aura? Warum rutscht die wieder genau in so eine Gewaltbeziehung rein? Das ist für mich immer ein Rätsel, aber das Phänomen gibt's.
Was ist für eine Präventionsbeamtin eigentlich ein richtig guter, erfolgreicher Tag?
Wenn ich meine Gefährder und gefährdeten Personen einmal alle erwische eben, weil es gibt ja auch welche, denen muss man nachrennen, die sind U-Boote, die tauchen ab, was sehr schwierig ist. Ich meine, für mich steht jetzt mal die Opferarbeit an erster Stelle, das ist immer das Wichtigste, dass ich mit dem Opfer gesprochen habe und dann schaue ich halt, dass ich irgendwie den Gefährder auch erwische und wenn man die erwischt und wenn die wirklich kommen und mit einem reden, dann ja, Dann finde ich das schon wirklich einen gelungenen Tag, weil da hat man vielleicht ein bisschen was rüberbringen können.
Ganz herzlichen Dank für die vielen Einblicke, die Sie uns da jetzt in Ihre Arbeit gegeben haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für dieses Mal. Hoffentlich fanden Sie es genauso spannend wie wir. Bleiben Sie uns gewogen.